Sprich mit mir.
Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.
Sie haben Common Sense.
Okay. Ich habe von betröppelten Gesichtern in unseren Reihen nichts gesehen.
Das war ein Tag für die Demokratie.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler.
Das Eckige vorm Runden bewahren. So haben wir die neue Ausgabe unseres Podcasts mal genannt. Zu Gast heute Alexander Meyer, Torwart beim BVB. Hallo.
Hallo Andreas. Hallo Klaus. Hi.
Hallo.
Wir sind normalerweise natürlich immer im Duo und heute zum ersten Mal mit dem Gast, also eine richtige Premiere. So, eigentlich sollte ich Bekenntnis jetzt meinerseits an dieser Stelle einpacken. Zwei Torhüter im Podcast, ein Tennisamateur, naja. Aber vielleicht kann ich ja doch ein bisschen was dazu beitragen, wenn es um Sprechen, um Sport geht. Seit knapp 2 Jahren bist du in Dortmund. Mehr Einsätze als vielleicht erwartet. Eigentlich Liga, Königsklasse. Der Verein schreibt dir Attribute wie hervorragender Torhüter zu, Teamplayer, vorbildlicher Profi. Und weil wir hier im Kommunikationspodcast sind, welche Rolle hast du denn aus dem Kasten raus, deine Mannschaft mit Worten zu motivieren?
Ja, danke dir erstmal für die Vorstellung. Ja, das Thema Kommunikation ist für mich natürlich auch besonders wichtig als Torhüter. Da gibt es zum einen natürlich in der Kabine, aber auch auf dem Platz. Also klar, es fängt ja erstmal in der Kabine an, dass meistens Torhüter ja auch ein Stück weit Führungspersönlichkeiten sind aufgrund der Position. Und das habe ich eigentlich auch immer angenommen, sehr früh sogar, wurde da auch hin gefördert, beziehungsweise hatte Trainer, Torwarttrainer, die schon auch immer zu mir gesagt haben, wie wichtig das ist, dass man vorangeht, dass man Verantwortung übernimmt. Und das hat mir auch immer sehr gut gefallen, egal welche Position ich hatte. Klar, jetzt in Dortmund wurde ich natürlich als Nummer 2 geholt. Davor war ich sonst immer die Nummer 1. Und mir war aber ganz klar, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nach Dortmund gehe, auch wenn ich nur die Nummer 2 bin, werde ich trotzdem jeden Tag dort rumlaufen, als wäre ich die Nummer 1. Und so habe ich mich dann auch nicht verstellt, habe einfach meine Rolle weitergelebt, so wie ich sie kenne, und habe natürlich dort auch, wenn mir was aufgefallen ist, das Wort ergriffen, habe die eine oder andere Motivationsansprache auch mal vorm Team gehalten, vorm Spiel in der Kabine, als, ich kann mich noch gut erinnern, in den ersten beiden Jahren unter Edin Terzic, der dann des Öfteren sich mal ein Spieler ausgepickt hat und mich dort auch 2-3 Mal gewählt hat. Auch wenn ich dann nicht gespielt habe, aber trotzdem dann nochmal das Wort ergriffen habe in der Kabine, weil mir das, ich habe da einfach einen Zugang zu, mir gefällt das, dort nochmal die richtigen Worte zu wählen und dann dort eine kleine Motivationsrede zu halten. Und natürlich ganz klar auf dem Platz ist das Thema Kommunikation natürlich auch sehr wichtig als Torwart. Man steht ganz hinten, man hat das komplette Spielfeld vor sich. Natürlich ist im Training das nochmal ein Stück weit einfacher, oder in der Regionalliga, als ich damals angefangen habe, waren natürlich nicht gleich 80.000 im Stadion, als jetzt in Dortmund. Trotzdem ist das für mich, das Thema Kommunikation, auch sehr wichtig auf dem Feld, auch in Dortmund, wenn man vor 80.000 spielt, weil man bleibt einfach mehr im Spiel drinne, wenn man seine Vorderleute coacht, ob sie das jetzt hören oder nicht. Aber für mich war das einfach wichtig, dass ich merke, okay, ich bin auf meinem Level, ich habe einen besseren Fokus, ich stelle mir vor, welche Spielsituation kann als nächstes passieren. Ich visualisiere so das Spiel lesen, was man auch immer hört. Und da ist das Thema Kommunikation auf jeden Fall sehr wichtig.
Keine Bühnenangst, das kann man nicht haben bei 80.000. Das ist ganz klar. Publikum bei Klaus, bei dir war ein bisschen kleiner. Aber die Dauerheiserkeit, weil wenn jemand im 16er im Gegnerischen ist, dann muss man schon ziemlich laut sein. Ne? Das habt ihr gemeinsam.
Danke, dass du erwähnst, dass ich nur Amateur gewesen bin, aber so ist die knallharte Wahrheit. Aber gefühlt war ich immer Profi. Ich pflege auch zu sagen, ich bin Nationaltorwart von der Software her, nur die Hardware hat das nicht verstanden. Das ist, nein, ganz ehrlich, ich muss gerade sagen, ich bin hier völlig am Durchdrehen, ich ziehe gleich die Torwarthandschuhe an, ja, weil Alex eigentlich diesen Traum lebt, den ich als jüngerer Mensch immer leben wollte. Aber alles hat seine Gründe und ich finde, das ist zu 100% auf den Punkt, was er sagt. Diese wichtige Rolle, das Spiel von hinten zu lenken und natürlich gezielt zu lenken, also klar zu lenken. Es gibt Torhüter, die schreien immer nur, geh drauf, das ist total konkret. Ja, das ist so wie bei Führungskräften, die sagen, streng dich mal mehr an, das kannst du einmal machen. Aber dann musst du natürlich gezielte Anweisungen geben und das ist ja diese gezielte Kommunikation, weil dann lenkst du das Spiel, das finde ich toll. Aber das in der Kabine, sowas höre ich sehr gerne, Alex, was du sagst, dass der damalige Trainer sich Spieler rausgesucht hat Und er hat gesagt, in dem Moment ist derjenige der Richtige. Und das sagt ja auch viel über den Teamgedanken und das Vertrauen. Also wir sind ja auch in dem Bereich Führung mittendrin. Ne? Nicht nur Kommunikation, auch Führung. Ja. Und da hat jeder die Rolle da, wo er gerade ist. Und das ist großes Kino. Jetzt hätte ich fast gesagt, großes Tennis, um hier ein Wortspiel zu bemühen.
Ja, das hätte mich ja gerettet jetzt, ne? Also mit meiner Sportart. Sag mal ganz kurz, du bist ja nördlich, da hört man so ein bisschen an der Stimme. HSV oder Pauli oder Werder? Vom Herzen her.
Nee, HSV eindeutig. Ich habe ja auch 7 Jahre dort gespielt. Aber hört man das? Weil ich war jetzt ja auch schon die letzten Jahre viel unterwegs in Deutschland, habe eigentlich jede Ecke kennengelernt und den Dialekt auch über Jahre
auf
gehört.
Auf angenehme Art und Weise hört man es ein kleines bisschen. Denn je weiter man nach Süden kommt, desto, na, sagen wir mal, stärker sind dann die Mundarten. Und dieses Nordische ist schon eher salonfähig so insgesamt in der Republik. Also hast eine gute Karte gezogen, was das angeht, auf jeden Fall. Das ist, das macht es einfacher. Mich würde mal interessieren, du hast eine super gute Elfer-Statistik und das würde mich kommunikativ mal so mantramäßig interessieren. Was sagst du dir denn unmittelbar vorm Schuss? Also viele Torleute hampeln dann ja rum. Klaus, hampelst du eigentlich beim Elfer?
Aktuell sowieso nicht mehr.
Ja, nee, gut. Nein,
habe ich nicht. Gehampelt. Nein, ich war keiner von den Hamplern.
Innere Ruhe, okay.
Ich habe tatsächlich versucht.
Ich verstehe das Motiv, warum gehampelt
wird. Ja, nicht? Ich habe versucht, eher den Körper zu lesen von dem Schützen mit allen Tricks, ganz ehrlich.
Ja. Wie ist das bei dir? Gute Elfmeterstatistik, da muss ja in einem innerlich etwas vorgehen. Sagst du dir, verbalisierst du da was oder ist das so eine totale Stille? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also es gibt einige Werkzeuge, mit denen man arbeitet. Jetzt auch über die Jahre hat man sich natürlich einiges angeeignet. Ich arbeite auch schon seit Jahren mit einem Mentaltrainer zusammen. Und da geht es gerade um das Thema Self-Talk, wie man mit sich selber spricht. Auch Thema Körpersprache während des Spiels. Welche Anker sich man sozusagen hat, wenn man merkt, man ist nicht mehr ganz auf seiner Schwingung oder man will so lange wie möglich natürlich auch immer auf seiner Schwingung bleiben. Und da gibt's verschiedene Sachen und das fängt schon vorm Spiel an quasi, an dem Tag des Spieltags. Aber wenn ich jetzt nochmal auf dein Beispiel drauf eingehe mit dem Elfmeter, muss man natürlich erstmal sagen, dass du als Torhüter natürlich eigentlich nur gewinnen kannst in der Situation. Also keiner erwartet jetzt, dass der Torhüter jetzt jeden Elfer hält. Und man kann nur gewinnen und der Schütze kann eigentlich ja nur verlieren. Und gerade mit diesen ganzen Regeln, der Torwart darf nicht die Linie verlassen und der Spieler darf aber alles Mögliche, darf abstoppen, darf hochspringen, ist das natürlich noch schwieriger, da überhaupt erstmal einen Elfmeter zu halten. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Regensburg war und wir haben im DFB-Pokal gespielt in der ersten Runde gegen Kaiserslautern. Und dann nach 90 Minuten ging es dann 1-1 aus und dann kann man sich ja schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass man sagt, okay, jetzt gibt's nochmal eine Verlängerung, 2x15 Minuten, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es zum Elfmeterschießen kommt. Und ich habe gespürt, dann schon kurz davor oder bevor, also in der Verlängerung, dass ich gemerkt habe, ey, es kommt gleich zum Elfmeterschießen, du könntest jetzt wichtig werden. Und ich habe eine Vorfreude gespürt. Ich habe auch wieder versucht zu visualisieren, dass ich gleich 1-2 Elfmeter auf jeden Fall halten werde und dass gleich meine Zeit kommt. Und so bin ich eigentlich in das Elfmeterschießen gegangen und habe auch 2 Elfmeter pariert. Und danach in der Saison hatten wir auch einige Elfmeter gegen uns. Und dann, wie du schon gesagt hattest, hatte ich dann echt eine gute Statistik, dass ich da auch einige halten konnte und parieren konnte. Und immer wieder, als es zum Elfmeter gekommen ist, hatte ich eigentlich Vorfreude darauf und wusste, dass es gut gehen wird. Und so habe ich auch mit mir selber gesprochen. Natürlich das eine, auch diese Körpersprache, also man merkt ja, okay, es geht ja zum Elfmeter, der Schütze nimmt sich den Ball und dass du nochmal so die Brust rausnimmst, eine gewisse Ausstrahlung hast, nicht nur während des Spiels, sondern auch gerade beim Elfmeter, versuchst, dass irgendwie der Schütze das merkt, ey, was ist mit dem denn jetzt auf einmal los? Der wirkt irgendwie nochmal einen Meter breiter als vorher und da gibt's halt verschiedene Sachen, die ich jetzt mittlerweile anwende. In der Bundesliga leider, als ich jetzt in Dortmund gespielt habe, gab es noch keinen Elfmeter gegen mich. Das ist natürlich auch noch ein großes Ziel, auch mal einen Elfmeter in der Bundesliga zu halten. Aber das waren halt so die Sachen, mit denen ich dann arbeite, ne? Dass du wirklich auch über Körpersprache, über Gefühl, über Self-Talk mit dir selber redest und dann auch gewisse Sachen so anziehst. Man sagt ja auch immer, dann ziehst du auch gute Sachen wieder an. Und so kommst du zur guten Elfmeterstatistik letztendlich.
Das ist natürlich Weltklasse, weil wir reden ja in der Kommunikation immer über Wirkung. Und da haben wir natürlich unsere Worte, aber wir haben ja auch das Nonverbale, sprich auch die Körpersprache. Und ob ich jetzt im Tor stehe oder ob ich auf einer Bühne stehe vor Menschen oder wo auch immer, gerade unterwegs bin, gehört die Körpersprache ja zentral dazu, weil das verkörpert ja genauso das, was ich rüberbringen will. Und deshalb ist das ein tolles Beispiel, natürlich da nochmal eine andere Ausstrahlung zu haben, was auf der Bühne oder in meinem Fall auch im Gerichtssaal dann natürlich auch entscheidend ist. Welche Ausstrahlung hast du auch nonverbal? Das finde ich wichtig. Und was du sagst, Alex, wie spreche ich mit mir selber? Das ist ja ein Riesenthema, weil die meisten Menschen es ja so machen, dass sie mit sich selber eher schlecht sprechen. Wir sind ja zu uns selber viel, viel strenger und kritischer als zu anderen. Also oftmals, es sei denn, wir arbeiten. Ich durfte ja deinen Mentaltrainer auch kennenlernen und wir waren ja sehr schnell auf einer Wellenlänge nach dem Thema, was gibt es ankermäßig zu tun? Und da halte ich auch sehr viel von, so wie du es schilderst. Welche Anker kann ich setzen, um sofort, wie ich es gerne sage, in dem bestmöglichen Zustand zu sein? Und das ist das Entscheidende. Wie komme ich, auch wenn ich gerade Spannung vielleicht verloren habe, nur ein paar Prozent, die reichen, die darf man nicht verschenken. Wie komme ich sofort in diesen Top-Zustand? Und über einen Anker kann ich es machen. Und das andere, wenn ich mir vorstelle, wie wird es sein, wenn ich erfolgreich bin? Also wenn ich einen Elfmeter halte, wenn ich gewinne, wenn du irgendwann als Nummer 1 die Meisterschale hochhältst. Wenn ich das schon im Kopf habe, wird mein ganzes System alles tun und alles zur Verfügung stellen, um dahin zu kommen. Das ist ein riesen Booster, das muss man so sagen. Und ich wünschte, gerade heutzutage wüssten mehr Menschen, wie man das anstellt. Also toll, dass du damit arbeitest, weil das ist ein super Verstärker.
Ist so. Absolut. Sehe ich genauso, Klaus. Absolut. Das ist, ja, du kennst das selber als Torwart. Ich hatte auch mal einen Torwarttrainer, der extrem viel Wert auf Ausstrahlung gelegt hat.
Ja.
Und selbst wenn ich im Spiel nicht viel zu tun hatte, hat er das von außen gesehen und hat gesagt, egal ob, auch wenn du jetzt nichts zu tun hast während des Spiels, du kannst trotzdem mit deiner Ausstrahlung Leute beeinflussen. Einerseits natürlich den Gegner, aber auch andererseits Leute, die auf der Tribüne den und einen beobachten, ja. Scouts, je nachdem. Und das habe ich damals, ich habe das nie verstanden, weil ich habe schon manchmal gemerkt, okay, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht in dem Spiel. Mhm. Ich habe ein gutes Spiel gemacht, aber ich habe mich dann dementsprechend nicht so ganz gefühlt, wie ich mich sonst fühle. Mhm. Und der Torwarttrainer hat damals gleich gemerkt, ey, das ist nicht der Alex Meyer, den ich kenne. Okay. Das ist, du hattest heute nicht diese unbezwingbare Ausstrahlung, auch wenn du jetzt keinen Fehler gemacht hast. Aber wir haben immer wirklich nach jedem Spiel gearbeitet. Dann hat er dann auch oft gesagt, ey, genau die Ausstrahlung habe ich mir gewünscht, die ist mir wichtig. Und ich habe es aber auch immer selber dann irgendwann gemerkt, mit der Zeit, dass ich genau wusste, was er meinte. Und das siehst du ja auch gerade in der Bundesliga, sag ich mal, Manuel Neuer ist ein Paradebeispiel dafür. Ja. Der muss gar nichts aufs Tor bekommen. Du siehst ihn aber schon an, wenn du jetzt im Stadion stehst, wenn du den beobachtest oder im Fernsehen. Du merkst einfach, wenn der im Tor steht, als wenn jetzt ein anderer im Tor steht, wenn man das vergleicht.
Ja.
Und da habe ich halt auch immer dran gearbeitet, arbeite auch immer noch weiterhin dran, dass das Thema Ausstrahlung sehr wichtig ist. Das kennt ihr ja selber. Gerade wenn man auch auf einer Bühne steht, eine Rede hält, einen Vortrag hält oder man kommt irgendwo in einen Raum. Bei manchen merkst du es gleich, ey, was ist hier denn los? Obwohl der noch gar nicht gesprochen hat. Und bei manchen weißt du gar nicht, ob der da war, obwohl du mit dem 2 Stunden in einem Raum warst. Ne?
Ja, tolles Beispiel. Man spricht ja da, oder ich auch sehr gerne, von Präsenz. Ja, eine Präsenz. Ja. Eine Präsenz hat man oder erstmal nicht. Aber man kann daran arbeiten. Aber diese Präsenz, ohne dass ich gesprochen habe, das ist das, was du meinst. Und das merkst du, wenn da einer voll da, ist da, der ist nicht unsichtbar oder durchsichtig. Ja? Andreas und ich haben da auch schon drüber gesprochen, dass du auf eine Bühne kommst und so wie du rauskommst, also die Leute merken ja, wie energetisch du bist, dass du das verkörperst, was gleich Thema ist. Und das ist diese Präsenz. Als Torwart ohne Präsenz, kann man gleich heimgehen, ganz ehrlich. Das
funktioniert nicht so gut, ne?
Weil wir wissen, wie die Feldspieler sind, ja, abgezockte Leute, die brauchen mindestens erstmal die Präsenz und dann kommt der Rest. Deshalb tolles Beispiel und das gilt für mich bitte, für alle Lebensbereiche gilt das. Wenn ich das verkörpere, wofür ich stehe, ob ich im Tor stehe, ob ich auf einer Bühne stehe, ob ich im Gerichtssaal bin, ob ich mit Andreas einen Podcast mache, dass wir präsent sind, das spricht nämlich auch für was? Wofür wir stehen? Für diese absolute Leidenschaft in dem, was wir tun. Und dann bist du präsent. Wenn du etwas lauwarm machst und so routiniert und nicht so richtig mit Herzblut, kannst du diese Präsenz nicht haben. Und ich finde es toll, dass die Trainer dich darauf hingewiesen haben, weil gerade wenn man jung ist, sieht man das nicht. Dann ist einem langweilig, weil man keinen Ball auf die Kiste kriegt. Aber es ist oft so wichtig zu beobachten, was passiert, wenn im Spiel gerade nichts ist. Wie konzentriert und damit präsent ist einer. Das gilt aber auch wirklich für andere Jobs. Und da gibt es viele, viele schlechte Beispiele.
Ja, und wir können eine Menge vom Sport und von Sportlern lernen. Ja. Also ist ja nicht umsonst, Klaus, dass wir auch in diesem Podcast immer mal wieder so eine Sportreferenz haben, ne? Weil da die Dinge doch manchmal ein bisschen klarer sind als auf einer Bühne oder in einer Podiumsdiskussion oder Ähnlichem. Ne?
Ganz klar. Ich muss auch jetzt noch mal ganz selbstkritisch sagen, wir hatten, Alex, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten in einer der letzten Folgen über Toni Schumacher gesprochen.
Ja.
Weil Toni Schumacher mein Idol war, deshalb bin ich ins Tor gegangen. Jetzt haben wir eine richtige Torwartfolge mit einem Torwart aus der Bundesliga live dabei. Die Leute werden zum Teil natürlich uns haten, aber das nehmen wir als Kompliment, weil wir sind torwartlastig und ich stehe dafür. Ich stehe total dafür. Und wie Andreas richtig sagt, wir haben immer wieder Beispiele aus dem Sport, weil der Sport für mich eine wunderbare Blaupause für das Leben, aber auch für das Berufsleben in anderen Bereichen, für das Unternehmertum auch ist. Ja, weil wir auch viel mit Unternehmen zu tun haben. Und das ist eine tolle Blaupause. Alles, was du erzählst, kannst du eins zu eins in ein Unternehmen auf Führungskräfte übertragen. Und schon bist du mitten in einem Führungsworkshop. Und das ist das Tolle an den Beispielen aus dem Sport. Deshalb ist das eine Punktlandung.
Wir haben Rubriken in diesem Podcast, wo wir so kleine O-Töne einspielen. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Kann es sowas geben wie zu viel Jubel? Hintergrund, Mike Töberg war vollkommen aus dem Häuschen, also Jugendtrainer bei euch bei der Borussia. Und hat ausgeholfen nach Nuri Sahin im Januar und bevor Niko Kovac, den wir hier in Frankfurt, wo ich jetzt gerade bin, natürlich sehr gut kennen, aus der Bundesliga. Und der hatte zwischendurch übernommen und war dann beim Spiel der Borussia gegen Heidenheim Anfang Februar völlig aus dem Häuschen, rannte aufs Feld in Richtung der eigenen Anhänger. Im Interview sagt er dann:
Der Mannschaft ist dran, der Mannschaft lebt, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich unheimlich, meine drei Kinder heute Abend in den Arm zu nehmen. Die habe ich vermisst. Aber am Ende Job getan. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die so weitermachen und ich können. Und freue mich für Nico und hoffe jetzt, dass wir oben wirklich anklopfen können. Der Verein bedeutet mir was. Ich bin seit lange hier. Und dieser Ausbruch, das hat man auch nur 19 gesehen. Das gucken nun nicht so viele drauf, aber es ist halt so. Der Verein bedeutet viel für mich. Und egal, in welcher Rolle ich das tue, freue ich mich, beim Borussia Dortmund arbeiten zu dürfen. Da gibt es auch Gründe, wieso ich immer noch da bin. Deswegen, ich freue mich für den Verein, für die Mannschaft. Jetzt werde ich als Fan und Zuschauer dabei sein und hoffen, dass wir die nächsten drei Punkte einholen.
Für mich kommt das irgendwie wahnsinnig sympathisch an. Und jemand, der wirklich brennt für den Verein. Und nach diesem Auftritt gab es ja Stimmen, die gesagt hatten, ja, diese Jubelrunde war ein bisschen zu heftig und insbesondere gegenüber Niko Kovac, der jetzt kommt. Für mich ist es pure Emotion und daran knüpft sich auch die Frage, sind wir da allesamt so ein bisschen zu empfindlich geworden, selbst in dem nicht ganz unruppigen Sport Fußball? Wie gesagt, für mich war das eine voll sympathische Nummer.
Ja, also für mich auch. Völlig authentisch. Wir haben ihn ja auch nochmal anders kennengelernt als jetzt die Leute von außen. Und das ist einfach Mike Tullberg mit voller Energie, mit voller Leidenschaft. Der ist seit 6 Jahren da. Er hat ja gesagt, bei der U19 oder bei der Youth League ist er auch immer nach dem Spiel zu den Fans gegangen. Klar, da waren jetzt nicht 2.000-3.000 Fans, sondern vielleicht nur 200, 300. Und ich finde das völlig in Ordnung, was er gemacht hat, weil das ist 100% authentisch. Und als ich dann nach dem Spiel wieder was gelesen habe oder ich habe von ein paar Leuten was gehört, die sich dann auch gleich auf Artikel gestoßen haben oder gesagt haben, ey, was macht er da? Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, aber irgendwie denke ich mir, das Problem hast du irgendwie immer in Deutschland, so die letzten Jahre, dass man jetzt nicht nur im Sport, auch bei anderen Sachen, egal was man macht, wenn man mal ein bisschen aus der Rolle ist, dass das dann gleich kritisiert wird, gleich auf den Finger mit denen gezeigt wird, das geht doch nicht. Wenn er gar nicht gejubelt hätte, hätte man wieder gesagt, warum jubelt er nicht? Also ich bin da absolut auf der Seite vom Trainer und der hat da mit uns richtig gut gearbeitet und ich glaube, das ist auch nicht immer leicht, denn gerade auch Trainer zu sein bei so einem großen Verein. Man merkt den Druck, man merkt, was von außen kommt, dass dort viele Leute nur lauern, dass man Fehler macht und der ist gleich da hingekommen zu uns, hat gleich das Herz da auf den Platz gelassen, hat das ganz einfach gestaltet und wir haben auch gut mit ihm zusammengearbeitet, wussten auch, dass natürlich dann auch ein neuer Trainer kommt, aber die Zeit, mit der wir mit ihm zusammengearbeitet haben, das war für uns, ja, gerade jetzt auch nach dem Trainerwechsel nicht immer einfach, und er hat das super gemacht.
Super schade, dass man Klaus gerade nicht sehen konnte, denn der hat schon sehr empathisch gegrinst, so, ne?
Ja, und ich habe mich noch im Griff gerade so. Ich kann mich echt nur anschließen, was Alex sagt, weil ich frage mich manchmal, über was diskutiert wird, wirklich. Ja, da kommt einer, ein Trainer aus dem U-Bereich, übernimmt eine der größten Mannschaften in einer Drucksituation, kriegt da so ein bisschen den Turnaround hin, das muss man einfach sagen. Und dass bei dem dann der Druck rausgeht und der sich einfach freut. Jetzt höre ich noch, dass er das in den U-Mannschaften auch immer so gemacht hat, das wusste ich gar nicht. Und ich habe dem das so abgenommen. Ich habe nicht gesagt, was macht der jetzt den Wilden, ist er ein Klopp-Imitator? Nein, der hatte Druck und er hat geliefert, ne? Und die Mannschaft ist ihm gefolgt. Und das war das Signal. Und jetzt ist der so groß und sagt, und jetzt gehe ich wieder zurück und bin wieder der größte Fan. Aber er großartig. Ist natürlich, und das darf man doch sagen, er ist auch kurz in die absolute Sichtbarkeit gekommen. Zu Recht, genau. Wie du es auch beschreibst, Alex, was er geliefert hat. Und dann darf man verdammt nochmal auch jubeln. Also wenn ich im Sport nicht mehr jubeln kann, ey, dann müssen wir echt das Licht ausmachen. Ja, wir sollten auch woanders ein bisschen mehr jubeln, glaube ich.
Ja. Wir reden hier häufiger mal über Politik, und der Fußball ist wahrscheinlich das Politischste in Deutschland, was es gibt, weil das ist so irgendwie die Zueignung, das ist so ein bisschen die, ja, der Kit, der Heimatliche. Also ich bin hier in Frankfurt am Main, da muss man Eintracht Frankfurt-Fan sein, komme was wolle, und alle anderen werden natürlich da ausgebuht, das ist vollkommen klar. Sind sich eigentlich die Menschen im Team, in der Mannschaft, inklusive dir, darüber bewusst, dass das ja fast was Politisches ist, oder sagt ihr mehrheitlich, ja Mensch, wir sind hier Profisportler, lasst uns mal in Ruhe und legt nicht jedes Wort, das wir vor irgendwelchen Mikrofonen sagen, auf die Goldwaage?
Ich glaube, gerade bei so einem Verein, was ich eben schon gesagt habe, also die beiden größten Vereine in Deutschland ist einfach Bayern München und Borussia Dortmund, und man hat irgendwie das Gefühl, dass nur über diese beiden Vereine Artikel geschrieben werden, Sondersendungen gemacht werden, Experten-Talk und was weiß ich, was da nicht alles gibt. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen extremer geworden, einfach die letzten Jahre, weil bei anderen Vereinen habe ich jetzt noch mal auch gesehen, wir besprechen das natürlich auch mal in der Kabine, dass irgendwie nur über uns geschrieben wird. Na klar, wenn du jetzt gewinnst, dann bist du der Größte. Und wenn du verlierst, dann solltest du die Stadt verlassen oder solltest du aufhören oder den Verein wechseln. Also es ist wirklich, das geht wirklich in die Extreme. Und ja, das ist einfach klar. Der Ruhrpott oder Borussia Dortmund, das sieht man ja auch an den Fans, an den Mitgliedern, ne? Das ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit einer der größten Vereine der Welt. Und egal, was da passiert, egal auf welcher Ebene, ob Spielerbereich, im Management oder Fans oder hier, also es gibt immer irgendwas zu schreiben. Und da ist natürlich auch jedem bewusst, dass man natürlich gewisse Sachen sagt, ne? Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sich da auch erstmal bedeckt hält, weil, was ich natürlich auch verstehen kann, weil jedes Wort wird ja quasi auf die Goldwaage gelegt, ne?
Furchtbar, ja. Also ich meine, man muss ja verstecken fast schon, ne?
Ja, also und dann beschweren sich natürlich die Leute immer, dass man sagt, okay, der sagt nicht die richtige Meinung oder die Wahrheit. Es geht gar nicht darum. Es geht einfach nur darum, dass man sagt, okay, es gibt so viele Nebenschauplätze in dem Verein quasi, dass einige darüber reden, andere darüber. Dass man sagt, ey, ich bin hier zum Fußballspielen und ich äußere mich dazu. Und klar weiß ich Bescheid, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, dann sage ich das auch. Aber dass du dort in gewisse Sachen immer, sag ich mal, gedrängt wirst oder gesagt wird, okay, zu dem Thema, da sind wir dann auch als Sportler einfach die falschen Leute für.
Ja. Wir hatten mal in einer Folge, Klaus, glaube ich, diesen berühmten Trapattoni, ne?
Ja, klar.
Du erinnerst dich, ne?
Ja, klar.
Als Originalton hat er gespielt wie Flasche leer, ja, wo der völlig ausgerastet ist, ne? Und irgendwie, natürlich, ihr habt heute alle so irgendwie Kommunikationstraining und so weiter, aber ich fände das wahnsinnig sympathisch, wenn wieder mehr Leute auftreten würden und sagen würden, Mensch, mein Job ist, den Ball zu halten und nicht mit euch zu sprechen. Mein Job ist, das Tor zu schießen und nicht mit euch zu sprechen. Und so, also wir sind so auf dem Trip. Alle müssen es in sich haben, diplomatisch hundertprozentig auf Kurs zu sein und die richtigen Sachen zu sagen, finde ich. Gegenüber euch jungen Männern schon heavy irgendwie.
Ich finde, das ist eine Katastrophe. Das ist aber nicht nur im Sport so. Und da müssen wir wirklich genau differenzieren. Wie Alex sagt, die Profis stehen voll im Fokus in der Öffentlichkeit. Da ist so eine große Masse, die sezieren jeden Satz, natürlich auch die Leistung auf dem Platz, weil ja alle Bundestrainer sind und jeder Bescheid weiß. dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Du bist so brutal im Fokus, das ist sicherlich nochmal eine ganz andere Situation als bei einem, ich nenne es jetzt Normalsterblichen. Aber diese Gleichmacherei und dieser Mainstream-Mist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil Persönlichkeit, Präsenz und Haltung heißt auch, dass ich mich mal gegen den Strom positioniere, wenn es meiner Haltung und meinen Werten entspricht. Aber wir sind so in dieser Gleichmacherei und dann wirst du nichts bewegen. Und dann darf man natürlich was sagen, aber ich verstehe diese Vorsicht. Und ich bin auch manchmal dabei und sage, oh, dieses Statement, das war so allglatt von irgendeinem Spieler. Aber es ist völlig richtig zu sagen, die Kernaufgabe ist, Profisport zu betreiben. Und dafür werdet ihr engagiert, dafür seid ihr unter Vertrag. Und das ist echt der Job. Aber dann wird euch Sportlern, Profisportlern ganz oft eben auch alles andere aufs Auge gedrückt. Ich erinnere an die WM, da wurde mit Regenbogenbinde und da war Politik, jeder Politiker war überfordert und die Nationalmannschaft sollte es richten. Das geht nicht. Das ist respektlos und unfair. Und deshalb verstehe ich auch die Vorsicht. Ich kann das hier sagen, ich bin so gepolt, dass ich gerne auch mich anlege mit Leuten, aber man steht da nicht so im Fokus wie jetzt in einem Riesenverein mit 80.000 Leuten im Stadion und in dem Fokus neben Bayern zu sein. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Und wir haben ganz viele Beispiele, Alex, oder? Dass es echt zur Sache ging mit diversen Profisportlern, die einfach gesagt haben, das ist mir zu viel, hört mal auf. Und wo auch Kollegen in die Presche gesprungen sind und haben gesagt, ey, könnt ihr mal aufhören, da so ein Bashing zu betreiben? Aber das ist dieser Fokus, ne? Und ich finde es absolut richtig zu sagen, ich bin erstmal Sportler und das ist eine Top-Leistung, sonst würde ich hier nicht spielen. Als Gesellschaft sind wir da nicht gut unterwegs, finde ich.
Ich habe, Alex, eine Frage für dich noch. Du bist rhetorisch und präsentatorisch so gut. Es gibt ein paar Profisportler-Beispiele, die gesagt haben, als die professionelle Karriere vorbei war, ja, wir machen was damit. Du klingst irgendwie so, als könntest du, wenn irgendwann mal das mit dem Tor nicht mehr ist, auch in so eine Schiene gehen. Klingt da schon was bei dir innerlich?
Ja, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Na, siehste. Habe ich mir doch gedacht.
Ich habe ja auch Klaus kennengelernt, beziehungsweise nochmal auf das Thema zurück. Mein Mentaltrainer arbeite ich ja schon jetzt seit ein paar Jahren zusammen. Und ich habe ja auch eine spezielle Story. Klar, jeder Sportler hat seine eigene Story. Bei mir war das so, dass ich am Anfang meiner Karriere viele Verletzungen hatte. Da war es überhaupt fraglich, ob ich überhaupt den Sprung im Profibereich mache. Es hätte auch schon nach jeder Verletzung vorbei sein können. Mir wurden beide Schultern operiert, wo ich jeweils ein Jahr ausgefallen bin. Danach hatte ich noch einen Knorpelschaden im Knie und das so alles zwischen 19 und 23, wo man ja eigentlich den Schritt im Profibereich macht. Und dann hatte ich es erstmal zu lernen auch, was es heißt, vielleicht seinen Traum aufzugeben oder einen Plan B zu machen. Hab nebenbei auch im Fernstudium angefangen, habe Kinder trainiert, wollte natürlich im Fußball bleiben. Hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, gerade nach meinen Operationen, dass mein Körper auch jede Verletzung gut verdaut hat und ich eigentlich danach auch wieder stärker geworden bin, nicht nur körperlich, auch mental. Und dann immer noch den Traum natürlich hatte, irgendwie im Profibereich zu kommen. Ich hatte dann viele Jahre erstmal nur in der Regionalliga gekickt, in der vierten Liga. Und in Deutschland bist du ja erst ab Liga 3 richtig Profi. Und dann habe ich es mit 26 nochmal geschafft, wirklich auch ein großer Schritt, von der vierten Liga, damals in Cottbus, nach Stuttgart zu wechseln, in die erste Liga. Was eigentlich echt selten ist und, glaube ich, nie wieder so vorkam, dass man von der vierten Liga in die erste Liga wechselt. Und ja, es war eine Bestätigung für meinen Charakter, für meine Werte, die ich lebe, dass ich sage, okay, harte Arbeit wird irgendwann immer belohnt. Natürlich gab es da auch nochmal den einen oder anderen Rückschlag. Aber ich habe immer gemerkt, ey, jeder Rückschlag, jede neue Herausforderung macht dich stärker und bereitet dich auf was Neues vor. Und es wird auch wieder Licht am Ende des Tunnels kommen und du wirst auch wieder deinen Weg machen und stärker werden und größer werden. Und das habe ich natürlich alles mit meinem Mentaltrainer auch besprochen, der kennt meinen Weg und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, ey, deine Story muss eigentlich raus, das ist Motivation für andere Leute, weil du ja schon auch gesagt hast, ihr beide, das, was du im Sport erlebst, das kannst du auf ganz viele andere Bereiche spiegeln quasi, ja, aufs normale Leben. Und dann habe ich auch immer gemerkt, ey, ich mag das, darüber zu reden, ich kann mir das vorstellen, auch andere Leute zu motivieren. Und dann haben wir peu à peu jetzt mal verschiedene Stories aus meiner Fußballkarriere aufgearbeitet, ob das der Weg zum Profi war oder als ich dann schon Profi geworden bin und dann lange warten musste, bis ich auch mein erstes Profispiel mache, wie ich dann mit verschiedenen Situationen einfach umgegangen bin. Und klar war natürlich das Thema Rhetorik da auch ein großer Punkt, weil man wird ja quasi nicht so reingeboren, man muss ja auch schon mal ein paar Sachen da auch lernen und braucht ein paar Leitplanken und einen roten Faden. Und so haben Klaus und ich uns eigentlich kennengelernt, dass wir auch rhetorisch was machen, dass er dort mir zur Seite steht und wir da schon mal was gemacht haben zusammen und auch in Zukunft dran arbeiten werden, dass das Ziel so sein wird, dass ich meine Speech mache oder ein Keynote-Speaker in die Richtung gehe. Klar will ich natürlich noch 4-5 Jahre spielen, aber jetzt schon mal damit anfange, wo ich auch im Fokus bin und ich bin offen für alles. Also das kann man sagen, egal in welchem Bereich, ob Fußball oder andere Sachen, ich war immer offen für alles. Ich lebe nach dem Credo, wenn man hart arbeitet, wenn man Leidenschaft dahinter steckt, dann kann man auch vieles erreichen. Und genau so sehe ich das Thema dann auch mit der Rhetorik, mit der Speech, dass ich, wenn es die Möglichkeit gibt und ich da auch noch weiter Zeit und Energie reinchecke, was ich auch gern möchte und gute Leute um mich habe, dass ich dort auf jeden Fall auch was machen werde, ja.
Ja, das kann ich ja nur bestätigen. Die Story ist eben gut. Das ist ein Beispiel, eben sagte ich schon mal Blaupause. Und das sind Geschichten, die einfach motivieren und die ein Fingerzeig sind für viele, die vielleicht dazu neigen, frühzeitig aufzugeben. Und deshalb macht es so einen Spaß. Und jetzt wird das Ganze, die Zusammenarbeit, ein Tick unterbrochen durch unseren Podcast. Aber wir werden sofort danach nachlegen, damit wir deinen Vortrag optimieren. Und die Story ist super. Die ist geeignet für die Bühne und Sportlern, die eine Story haben, hört man einfach gerne zu. Das ist so.
Klaus, ich würde sagen, der Podcast ist doch ein Teil des Weges, oder?
Auf jeden Fall.
Ne?
Du sagst, so sehe ich das auch wieder. Ja, das, ne? Das ist eine weitere Trainingseinheit für mich.
Für uns Leute. Auch. Ich muss hier die ganze Zeit mich hier so zusammenreißen, weil ich gleich echt die Handschuhe anziehe, Leute.
Ich sag, du fährst gleich in die Halle.
Ich gehe zocken. Irgendeinen finde ich, der mir gleich ein paar Dinge auf die Kiste nagelt. Ja. Ich weiß nicht, was mein Knie sagt, aber ist mir auch egal, ich halte die Dinger. Deshalb, ja, ist ein Teil des Weges und deshalb nochmal an der Stelle, Alex, danke, dass du auch unser Gast bist, weil mich begeistert die Geschichte und ich habe Andreas davon erzählt und er sagt, ja, aber das ist es doch, das sind doch die Geschichten. Und die Kommunikation ist mindestens im Subtext immer dabei und wir haben es heute auseinandergenommen, ob verbal, nonverbal, das ist alles Kommunikation und eine Geschichte ist einfach ein Beispiel und damit auch wieder Kommunikation. Und davon lebt die ganze Geschichte, der ganze Zirkus. Und das mag ich so. Und deshalb wird das eine gute Sache. Und was ich noch anfügen will, während der Karriere schon daran zu arbeiten, finde ich wunderbar. Damit man da schon gleich mit aufbaut. Und du bist mittendrin und hast noch große Ziele. Und jeden Tag erlebst du neue Stories, die irgendwann auch Eingang finden in deine Vorträge, in deine Keynotes. Und das ist das Coole.
Alex, wir haben noch eine Rubrik bei uns im Podcast und die heißt Sprich mit mir, der Tipp. Wir haben Klaus und ich in einigen Shows jetzt darüber gesprochen, so Stage Fright, also wie ist das, wenn du auf die Bühne gehst und irgendwie total Sorge hast, Mensch, geht das gut, geht das nicht gut und die Betriebstemperatur steigt aufs Fieber und man nicht wirklich klarkommt. Jetzt hatten wir schon die Episode, wie ist das beim Elfer beispielsweise, wie sammelst du dich und du hast da erzählt von den mentalen Bildern, auch von den Dingen, die du trainierst, aber so hinten raus, weil wir wollen ja auch diejenigen, die uns folgen in diesem Podcast, so ein bisschen empowern und denen ein bisschen helfen, dass es einfacher wird zu sprechen und dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass man mit ein paar Kniffen, ein paar Tricks erheblich weiterkommen kann. Was würdest du unseren Hörenden da noch mit auf den Weg geben?
Ja, gutes Beispiel. Finde ich mega interessant, ist das Thema Meditation. Arbeite ich auch schon seit einigen Jahren dran, mal mehr, mal weniger. Es gibt immer mal so Phasen, wo man es mehr macht, wo es weniger ist, wo man dann andere Dinge macht. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass Meditation, was auch Teil meiner Morgenroutine ist, mir unheimlich hilft, auf meine Schwingung zu kommen, beziehungsweise auch einen Teil der Meditation auch vorm Spiel mache. Das ist die sogenannte Boxatmung. Das ist bekannt von den Navy Seals. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt, von der Boxatmung, dass man 5 Sekunden einatmet, 5 Sekunden das sozusagen hält und dann 5 Sekunden ausatmet und das auch wieder 5 Sekunden hält. Und das, man merkt schon, wenn man das paar Mal macht, wie man eine innere Ruhe auf einmal wieder bekommt. Ne? Wenn man merkt, okay, der Puls geht langsam hoch, man hat jetzt Lampenfieber, es geht gleich los, in 15, 20 Minuten ist der Vortrag. Man kann das natürlich jederzeit mit seiner Atmung kontrollieren, sozusagen. Die Atmung ist immer dabei. Und wenn man sich wirklich nur auf diese Atmung fokussiert, das hilft mir unheimlich viel. Auch ich mache das im Bus zum Beispiel, wenn wir zum Stadion fahren oder auch quasi auch noch in der Kabine oder im Tunnel vorm Spiel, wenn man darauf wartet, dass man gleich einläuft, dass ich mich einfach auf meine Atmung fokussiere und wirklich 5 Sekunden einatme, das 5 Sekunden halte, 5 Sekunden ausatme, das wieder halte, ein paar Mal mache und ich dann wirklich merke, wie ruhig, wie gelassen ich bin, weil auch ein gewisses Vertrauen in mir spüre. Und wenn man das natürlich über Wochen, Monate macht, immer mal wieder auch mit anderen Dingen meditativ arbeitet, das gibt ein Stück weit Sicherheit einfach. Ne? Darum geht's ja, wenn man Lampenfieber hat, dass man in so einen Sicherheitszustand kommt, dass man sagt, oder wie Klaus schon gesagt hat, in dem bestmöglichen Zustand, den man haben möchte, dass da jetzt natürlich viel Neues kommt so an sich, aber dass man weiß, okay, man hat dafür gearbeitet, man hat sich darauf vorbereitet und diese Atmung bringt einen einfach nochmal in diesen gewohnten Zustand. Ne?
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht, dass wir das besprochen hätten. Klaus und ich kommen mit unseren Solo-Folgen, kommen wir immer, eigentlich in jeder Folge, auf Atmung an irgendeiner Stelle, weil das einfach so ein zentrales Stück ist. Alex, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Tipp. Das bestätigt uns natürlich nochmal, ne?
Ja, total. Also das ist echt super. Und diese Boxatmung oder Atmung im Quadrat, wie du es auch immer nennst, ist so ein tolles Mittel, direkt runterzukommen. Und du merkst sofort, wenn die Leute echt hoch drehen und überhaupt keine Erfahrung haben, dann denken die am Anfang, sie ersticken jetzt. Ne? Ja. Ist ja echt der Wahnsinn. Die müssen sich echt drauf einlassen. Aber du hast, wie du sagst, du hast relativ schnell einen Effekt. Also es ist eine ganz tolle Übung, um zu entspannen und runterzukommen. Also auch vor dem Bühnenauftritt tatsächlich.
Unmittelbar davor.
Wirklich ein probates Mittel, muss man ganz klar sagen. Ja, toller Tipp.
Klaus, mach die Honneurs, wir kommen zum Ende.
Wir kommen zum Ende. Schade, wo ist die Zeit geblieben? Sind wir schon durch, das gibt's doch gar nicht. Das ging ja wie im Fluge. Nein, ich kann nur noch mal sagen, danke Alex, dass du unser Gast gewesen bist. Das war natürlich dann für mich eine besondere Folge. Andreas, wie du das als Tennisspieler gemeistert hast, das ist immer großes Kino, das ist ja so. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht nur, weil ich Torwart bin, sondern weil es einfach eine tolle Geschichte ist, die du zu erzählen hast und die ist wirklich dazu geeignet, die den Leuten zu erzählen. Und das gehen wir an.
Danke euch, ja. Geht mir genauso, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Vielen lieben Dank, Alex, Klaus. Und das war's für heute bei Sprich mit mir. Wir freuen uns natürlich über Likes, über Abos und Infos, Themenanregungen gibt's auf ohnesorgekommunizieren.de. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao.